Hallo, der Sommer ist vorbei. Wir haben uns hoffentlich alle erholt. Ich glaube, mein Gast, der heute bei mir ist, nicht so. Der ist voll im Feuer, der ist voll im Wahlkampf. Ich habe heute jemanden hier, den ich schon sehr lange kenne in Köln, mit dem ich auch sehr viel schon zusammen gemacht habe und mich wirklich sehr freue, dass er die Zeit gefunden hat, heute hierher zu kommen und mit mir meinen nächsten Podcast zu machen. Rolf Mützenich, Dr. Rolf Mützenich, Fraktionsvorsitzender der Bundestagsfraktion der SPD, aber auch schon seit Jahrzehnten jetzt Wahlkreisabgeordneter für den Kölner Norden. Das, was ich im Landtag mache, Rolf, machst du im Bundestag. Ich freue mich, dass du heute hier bist und dass wir miteinander reden können.
Hallo Andreas, danke für die Einladung.
Du hast einen sehr engen Zeitplan. Die Zuhörer meines Podcasts wissen, dass ich manchmal auch dann nicht so das Typische, was man erwartet, dass man jetzt über politische Inhalte, da können wir auch drüber reden. Mhm. Aber ich wollte eigentlich mit dir über den Menschen Rolf Mützenich reden, weil ich erlebe dich als jemanden, der voll im Feuer steht, ich habe es eben schon mal gesagt, und der ständig für die Sache kämpft. Was steckt eigentlich dahinter? Was ist das für ein Mensch? Wo kommt der her? Hat der Familie, will er darüber reden? Erzähl doch mal den Menschen in Köln, auch im Kölner Norden vielleicht, die dich nur von Plakaten kennen oder von deinen tollen Arbeiten, über die auch noch sprechen. Aber wer bist du?
Ja, Andreas, und das müssen die Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, ich bin da immer ein bisschen zurückhaltend, aber ich glaube, weil ich ja mit dir so vieles teile und letztlich auch großes Vertrauen habe, dass auch jeder versteht, dass ich ein bisschen preisgebe von dem, was sich möglicherweise hinter dem versteckt, der jetzt nicht nur auf den Plakaten ist, sondern der auch versucht hat, in einer längeren Zeit auch politisch zu arbeiten. Ja, es ist nicht zu verleugnen, ich komme aus Köln.
Gut so.
Für den einen oder anderen bin ich in dem Sinne auf der falschen Rheinseite geboren, nämlich in Köln-Kalk. Aber das hat mich jetzt nicht behindert, gestört, das tut auch nicht weh. Sondern diese Stadt ist gewachsen über den Rhein hinaus. Und deswegen gehört der eine Teil wie zum anderen Teil nicht nur zu der Stadt selbst, sondern auch zum Lebensgefühl. Groß geworden bin ich in einem Arbeiterhaushalt. Mein Vater war Maschinenschlosser, hatte, ich meine, immerhin Jahrgang 1914 und meine Mutter 1920, hatte in Poll bei Schütte gelernt, Maschinenschlosser, genauso wie sein Vater. Meine Mutter, wie das üblich war in dieser Generation, fleißig, aber ohne eine leider richtige soziale Absicherung. Sie musste sich noch bei meinem Vater die Erlaubnis holen, arbeiten zu dürfen. Das ist es von Willy Brandt, der wichtigen Reformkoalition nach 1969 verändert worden. Kann man sich eigentlich heute gar nicht mehr vorstellen.
Ja, bei meinen Eltern war es genauso.
Eben, und von daher bin ich auch zuerst auf der Hauptschule gewesen. 9. Hauptschulklasse. Ich hatte das Glück, vielleicht Lehrerinnen und Lehrer zu haben, die meinen Eltern vermitteln wollten, ich könnte ein bisschen mehr, und dann die Lehrer an der anderen Hauptschule, die mich dann im 10. Hauptschulklassenjahr betreut hatten, hatten dann auch gesagt, naja, machen Sie mal. Und das war aber für meinen Vater nicht so richtig einsehbar, erst als er hörte, dass es ein Schüler-BAföG gibt von Heinz Kühn, damals dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten eingeführt, war das, könnte ich mir auch weiterhin vorstellen, ein Aspekt, der mich dann zum Abitur auch geführt hat, weil es dann auch einen finanziellen Beitrag in einer Familie gab, die einen kurzen Zeitraum einen arbeitslosen Vater hatte. Ja, und dann habe ich einen Berufsweg gewählt, habe dann studiert, ohne genau zu wissen, was eine Studienordnung ist, habe mir da eine Menge an Dellen auch eingefangen, dann eine Beschäftigung politiknah, nicht die Politik, aber weil ich von der sozialistischen Jugend Deutschlands die Falken komme, lange Zeit Jugendarbeit, Zeltlagererfahrung, der Weg mich dann doch 1975 in die SPD geführt hat und hier dann ehrenamtlich mitgearbeitet habe. Und als es an der Zeit war, in Köln 2002 nach einem durchaus nicht einfachen Wochen und Monaten, wo wir kurz vor der Bundestagswahl wegen einer Spendenaffäre Kandidatinnen und Kandidaten auch verloren hatten, ich mich, nachdem Ortsvereine gefragt hatten, bereit erklärt habe. Ich fand das ein großes Privileg, empfinde ich heute auch noch so, ob ich nicht für den Kölner Nordwesten kandidiere. Da war jetzt nicht jeder mit einverstanden. Ich hatte auch einen Gegenkandidaten, aber egal.
Du hast dich durchgesetzt.
Es ist ja durchgesetzt, aber wir hatten auch großes Einvernehmen mit Markus. Das ist jetzt nicht so, als wenn da irgendwas zurückgeblieben wäre, sondern ich meine, das gehört dazu im Deutschen Bundestag. Und da habe ich jetzt seit 2002 die Ehre, auch den Kölner Nordwesten als direkt gewählter Abgeordneter zu vertreten.
Und das ist auch gut so. Ich bin seit 2000 in Köln, bin auch in der SPD ja jetzt sehr lange aktiv, auch vorher schon. Für mich, also alles, was du sagst, erinnert mich so ein bisschen auch an meine Biografie, Arbeitnehmerhaushalt, Eltern. Ich war der Erste, der Realschule machen konnte. Das war in unserer Familie unmöglich. Mein Vater ist jetzt 92, wenn der erzählt, also da sprudelt über diese Zeiten. Und diese, du hast viele dieser politischen Beispiele immer an Menschen festgemacht, Heinz Kühn und andere. Hast du Menschen, die dich auf in dieser Zeit besonders geprägt haben? Also bei mir war es ganz deutlich Willy Brandt, im Norden Egon Bahr, Jochen Steffen, der wird dir vielleicht auch noch was sagen.
Ja, klar.
Und das waren Menschen,
begegnet.
Ich habe ihn damals auch kennenlernen dürfen und das waren natürlich Menschen, die haben mich sehr geprägt. Ist das wichtig, dass Menschen Politik auch vermitteln und dass sie auch Vorbilder sind?
Definitiv. An ihnen richtet man sich auf, man fragt auch und befolgt auch manches, nicht alles.
Man muss seinen eigenen Weg auch gehen, ne?
Ja, finde ich auch, ne? Und letztlich auch die Wunden, die einem geschlagen werden, das sind ja eigene Wunden, aber auf der anderen Seite auch die Erfolge kann man nur mit anderen zusammen auch erringen. Und deswegen, klar, Willy Brandt, damals hatte der Rektor auf der Hauptschule die Fernsehapparate in die Turnhalle reingeschoben, als es um das konstruktive Misstrauensvotum ging. Mein Vater hatte mir erzählt, dass die Transistorradios an der Werkbank bei Bayer Leverkusen laut genug gestellt waren, um zu hören, verliert jetzt Willi oder eben nicht. Ne? So, und das sind Dinge, die prägen einen. Dennoch sind natürlich persönliche Begegnungen zu dieser Zeit, wo man jung, unerfahren ist, insbesondere durch die Jugendarbeit geprägt. Ich nenne an erster Stelle auch Conny Gilges
von den
Falken. Jemand, der dann auch lange Zeit Bundestagsabgeordneter hier in Köln war. Ein guter Lehrer, ein Mensch mit einem offenen Herz und letztlich aber auch einer klaren Orientierung, aber auch, sage ich, Lehrerinnen und Lehrer, die jetzt auch nicht ganz fremd waren, dass sie sich in der SPD beheimatet fühlten und natürlich auch der Ortsvereinsvorsitzende damals in Poll, Horst Winkler, eine beachtliche Person, Lagerarbeiter, der sich aber eben auch aus dem Bergwerk nach oben geschuftet hat, lange Zeit auch Ratsherr gewesen war. Und dann natürlich die ein oder der andere, die mich auf meinem Lebens- und Berufsweg begleitet haben. Vor kurzem ist Uli Schmidt verstorben, der Landtagspräsident in Nordrhein-Westfalen, der mir die Möglichkeit gegeben hat, bei ihm in der Landtagsverwaltung zusammen mit dem Landtagsdirektor Peter Jeromin den Laden so gut wie möglich am Laufen zu halten.
Ich komme nochmal, wenn ich darf, auf Conny Gilges zurück, weil Conny ist auch eine Schnittmenge zu mir, weil er war ja DGB-Chef hier in Köln. Ich habe es danach, nach Wolfgang Oehlenbeck van Daver, und dann habe ich es machen dürfen, 9 Jahre. Und Conny hat mich auch in dieser Zeit sehr konstruktiv begleitet. Und ich kann das nur unterstützen, dass diese Menschen auch die Stärke und die Größe hatten, dass sie einem etwas weitergegeben haben, aber einem nicht erklärt haben, wie die Welt funktioniert, sondern einem auch die Möglichkeit gegeben haben, einen eigenen Weg zu gehen. Conny bekommt übrigens jetzt richtigerweise den Hans Böckler-Preis der Stadt Köln. Das ist also eine Auszeichnung, die, glaube ich, in der nächsten Woche vergeben wird. Das ist eine tolle Sache und das ist auch eine Ehre für ihn. Und ich finde das sehr gut, dass das so passiert. Diese ganzen tollen Leute, die dich da begleitet haben, die auf deinem Weg wichtig waren. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist so das politische Leben, die politischen Entscheidungen. Du bist ja dann sehr schnell auch als Bundestagsabgeordneter in Krisensituationen gekommen. Dein Steckenpferd, falsches Wort, ist die Außenpolitik und Sozialpolitik und solche Sachen aus deiner ganzen Vita heraus. Was waren da so die Entscheidungen, wo du wirklich gerungen hast mit dir, du hast ja für mich und für viele andere in Köln immer eine gerade Linie gehabt. Du warst immer zuverlässig, immer berechenbar. Ich muss dich ein bisschen loben, das tut mir leid, aber es ist halt so, ich habe dich so wahrgenommen und warum soll ich das nicht sagen? Aber das ist ja nicht einfach und die Entscheidungen werden ja immer komplexer, immer komplizierter. Wie gehst du mit solchen Krisensituationen um? Wie hast du das bearbeitet?
Ja, in der Tat, ich glaube, die erste Voraussetzung ist einigermaßen Ruhe zu bewahren nach außen, aber im Kopf auch. Da habe ich gutes Rüstzeug politisch mitbekommen. Ich muss auch sagen, durch einen Universitätslehrer, durch Dieter Senghas, der mich dann, ich habe ja gesagt, ich habe ein bisschen länger studiert, weil ich kein großes Latinum hatte und so ein Quatsch. Und der hat gesagt, na, erster Hauptschüler, den führe ich auch noch zur Promotion. Und das hat funktioniert und er hat mir analytisches Rüstzeug an die Hand gegeben, was mir auch durchaus geholfen hat. Als ich in den Bundestag kam, war das nicht selbstverständlich. Da stellt man sich hinten an. Da macht man zwar ein Kreuz, wo man hin will, in welchen Ausschuss, aber da muss man ja nicht damit rechnen, in den Auswärtigen Ausschuss zu kommen. Und Peter Struck, den ich auch nur mal eine lange Zeit schon kannte, hat dann gesagt, Mütze ist ein Name, der mich immer wieder auch begleitet hat. Du gehst in den Auswärtigen Ausschuss und da bin ich schnell eben Sprecher für Abrüstung und Rüstungskontrolle geworden. Darüber habe ich damals meine Doktorarbeit auch geschrieben. Wie gesagt, das hat geholfen und ganz schnell in damals die Situation gebracht worden, der Irak wurde verdächtig, Massenvernichtungswaffen zu haben. Nachhinein wissen wir, das ist eine falsche Behauptung gewesen, die leider nur politisch motiviert gewesen war, um gegen den Irak auch Krieg zu führen. Umso wichtiger war gewesen, dass Gerhard Schröder gesagt hat, nein, diesen Weg gehe ich nicht mit. Wir hatten das 2002 in einer harten Auseinandersetzung, wo die damalige Oppositionsführerin ganz anderer Meinung in den USA.
Das war wer?
Das war Frau Merkel gewesen. Da trägt sie schwer dran. Sie ist ja auch lernbereit, lernfähig, gar keine Frage. Aber es ist, gehört einfach auch zur deutschen Zeitgeschichte mit dazu, auch diese Dinge zu betrachten. Da bin ich dann sehr stark involviert gewesen in die Frage, hat der Geheimdienst wirklich die richtigen Erkenntnisse? Liefert er nicht irgendwas? Zum anderen auch sehr früh von meiner Fraktion gebeten worden, mich um das iranische Atomprogramm mitzukümmern. Es kann nicht nur die Regierung verhandeln, es müssen auch sogenannte Gespräche stattfinden, Track-2-Diplomatie, und also die sozusagen über einen zweiten Weg ohne Öffentlichkeit versuchen, belastbare Kontakte, Kanäle, Informationen zu gewinnen, Einschätzung zu geben. Und deswegen bin ich auch überzeugter Parlamentarier, weil das Parlament musste sich auch das erobern, was bis zum Schluss die Exekutive für sich immer alleine hatte, nämlich insbesondere die Außen- und Sicherheitspolitik. Und hier müssen auch Abgeordnete mit dabei sein. Da habe ich Entscheidungen mit versucht zu beeinflussen, mit zu prägen. Leider sind mir dort auch nicht gerade genehme Gesprächspartner begegnet. Würde ich jetzt mal sagen, genauso wie du, Andreas, auch immer wieder versucht, humanitäre Einzelfälle zu klären. Musste auch mal in das Evin-Gefängnis im Iran, wo wir auch heute wieder eine Staatsbürgerin aus Köln leider inhaftiert haben, unter fadenscheinigen Gründen. In der Türkei haben wir uns massiv gekümmert um verschiedene Menschen, die Gott sei Dank jetzt auch freigekommen sind. Darüber wird man nicht von mir etwas hören, wie einzelne Dinge ablaufen und was man vielleicht tun kann, um auf der anderen Seite Bewegung zu kriegen. Ich deute es nur an, auch da müssen wir unterwegs sein. und mich begleitet sehr, sehr lange schon auch Bilder, die ich so nicht vergesse aus Kriegsgebieten. Als die Hisbollah mit Israel Krieg führte, leider auch Anschläge auf Jesiden im Irak mit Tanklastzügen, wo hier Bettenkapazitäten für schwerst verbrannte Opfer auch zur Verfügung gestellt wurden. Das sind so Dinge, die mich dann auch über die Jahre begleitet haben. Aber es gibt auch schöne.
Darf ich noch mal zu diesen schwierigen Sachen kommen? Ja. Das ist ja immer wichtig. Wie verarbeitet man sowas? Hat man da Menschen, mit denen man darüber redet? Ich meine, die Ruhe und das Analytische ist das eine. Aber das muss man. Also was du an Bildern gesehen hast, ich habe das ja auch. Wir haben ab und zu mal kurz darüber gesprochen oder ich habe gehört, du bist gerade mal mit dem Flieger dahin, und alles Mögliche. Wie macht man das? Wie kann man das Menschen draußen vermitteln, ohne zu Einzelheiten zu sagen? Wie wird man damit fertig? Die Bilder hast du im Kopf, hast du gesagt.
Die Bilder habe ich im Kopf und leider bin ich jemand, der vielleicht wäre es notwendig, auch noch sich Hilfe erbittet, das eine oder andere zu teilen. Das kann man nur mit denen, mit denen man ganz eng.
Die engste Familie, oder?
Genau, beieinander ist. Und selbst da muss man schon schauen, Andreas, das weißt du, weil man beunruhigt ja auch die engsten Familienangehörigen.
Mein Ursprungsberuf als Polizeibeamter hat das auch hergegeben.
Und die helfen mir auch manchmal, Polizeibeamte, in unmittelbaren Dingen. Ich würde mal sagen, für meine Familie war es schwer, mal zu hören oder zu erleben, keinen Kontakt zu haben. Da bin ich in Luftangriffe der türkischen Luftwaffe auf kurdische Stellungen im Norden des Iraks geraten. Hab mehrere Nächte in einem einigermaßen gesicherten Keller gesessen und dann kurz vor Weihnachten, das war nicht eine schöne Zeit, dann doch auch haben wir es geschafft, rauszukommen. Übrigens mit einem Flugzeug, was den Begriff Flying Carpet, also fliegender Teppich hatte. Und so war die Maschine auch.
Also ich finde das gut, dass du das so sagst und dass du das auch, dass du so das erklärst. Mir ist es wichtig, ich will jetzt auch nicht in weitere Einzelheiten, ich will jetzt nicht nur über solche Schrecken sagen, aber es ist wichtig, dass die Menschen draußen hören, was das für eine Belastung ist für Menschen und für Politiker. Und wir sind ja noch gar nicht am Ende. Du bist jetzt Fraktionsvorsitzender. Du musst das ja noch mehr steuern. Du musst viele andere Bereiche, die weit darüber hinausgehen. Und wir werden sicherlich vielleicht nachher nochmal ein, zwei Sätze zu Afghanistan, zur aktuellen Situation, weil das, was du vorhin so geschildert hast, dass man diese Gespräche führen muss, dass man parlamentarische Kontakte haben muss, dass man mit Geheimdiensten sehr vorsichtig sein muss. Ich meine, das kann ich nur für den Innenbereich bestätigen, wenn wir um die Sache Amri sprechen, wenn wir um den NSU sprechen, dass da habe ich meine Untersuchungsausschusserfahrungen machen dürfen mit Institutionen, die manchmal eine ganz andere Philosophie haben. Also keine verkehrte, aber eine völlig andere Philosophie. Das heißt, bei der jetzigen aktuellen Politik, da bist du ja nicht jemand, der am Katzentisch sitzt. Du bist jemand, der mit dabei ist, der auch diese Belastung noch mittragen muss. Und dann auch noch Wahlkampf machen muss und dann auch den Menschen in Köln noch erklären muss, wo ist der mal gerade wieder, wenn er nicht gerade in meinem Podcast sitzt.
Das stimmt und dennoch ist das Amt des Fraktionsvorsitzenden, das wissen wir alle, was Besonderes. Das bekommt man verliehen. Bei mir ist es, ich weiß nicht, ob ich irgendwas anziehe. Damals bin ich 2002 in Köln eingesprungen. Und jetzt bin ich in der Fraktion auf Andrea Nahles gefolgt, die eine schwere, auch persönliche Entscheidung für sich treffen musste, sowohl den Fraktions- als auch den Parteivorsitz damals niederzulegen. Meine 151 Kolleginnen und Kollegen in der Fraktion haben mich dann gebeten, zuerst den Fraktionsvorsitz kommissarisch auszuüben. Und dann nach einer kurzen Zeit mussten wir sowieso wählen, habe ich mich auch für diese Wahl zur Verfügung gestellt, habe doch ein gutes Ergebnis auch bekommen und dann eben auch als jemand aufgetreten für die Fraktion, der erstmal zusammenhält, was man auch zusammenhalten kann, nicht schwer. Aber man muss es eben auch wollen und man muss auch den Respekt den Kolleginnen und Kollegen zollen auf der einen Seite. klar, ich bin eben auch berechtigter Teilnehmer in den Koalitionsausschüssen, erlebe ja dann auch die anderen auf der anderen Seite. Und das sind schöne Erfahrungen. Ich sage immer, dafür brauche ich keinen Eintritt zu bezahlen. Und dennoch heftige, durchaus auch Debatten, die manchmal sehr lange gehen. Einige wundern sich ja, warum in der Nacht. Naja, oft tritt die Bundeskanzlerin dann eben auch erst um 20, 21 Uhr steht sie zur Verfügung, weil man ja auch nicht einen Koalitionsausschuss über ein Jahr lang vorplant. Mhm. Und alles das sind Dinge, die dann sich auch zu diesen Zeiten entscheiden. Hinzu kommt, ja, ich habe mir das nicht gedacht, Corona. Mhm. Meine erste Begegnung sozusagen mit diesem Virus war in Japan, ich glaube im Februar gewesen. Dort war ein deutsches ein Kreuzfahrtschiff mit deutschen Touristinnen und Touristen an Bord und ich war gerade zufällig da, führte Gespräche auch mit der Regierung und bei dieser Gelegenheit habe ich mich dann gemeinsam gerade auch mit dem Botschafter vor Ort bemüht, die Ausreise so gut wie möglich auch zu prägen. Merkte, wie in Japan die Verunsicherung stieg, nicht nur Masken tragen, Abstand und vieles andere auch, man wusste noch zu wenig. Und dass das dann weltweit ganz schnell auch gerade Deutschland nochmal herausfordern würde, das gab man mir mit auf den Weg. Aber die einzelnen Dinge habe ich dann doch zu wenig natürlich auch vorausdenken können. Umso mehr waren die Entscheidungen, die wir dann im Koalitionsausschuss getroffen haben, einzelne Dinge, die man vielleicht anders machen würde, aber dennoch richtig. Sowohl die Gesellschaft als auch auf der anderen Seite einzelne Gruppen, die insbesondere von diesem Virus getroffen werden, zu schützen, zu begleiten. Große Solidarität habe ich empfunden von Nachbarn gegenüber anderen Nachbarn, die in Quarantäne waren, die sich nicht mehr aus dem Haus getraut hatten. Und das sind Dinge, die man auch nicht in einem behördlichen Handeln entscheiden kann, sondern man ist auf eine Gesellschaft angewiesen, die beieinander steht und zueinander.
Jetzt mal zurück in unseren gemeinsamen Kölner Bereich, den Nordwesten, wie du ihn nennst. Deiner ist ja ein bisschen größer als meiner, da gehört Nippes und Ehrenfeld noch dazu. Was glaubst du, was prägt diesen Kölner Norden, was prägt die Menschen da und was ist die Aufgabe eines Bundespolitikers, dort tätig zu werden? Wir haben ja einige Sachen zusammen mal auch gemacht mit dem Wohnungsbau, aber ich bitte sag mal, was hast du so für Pläne oder was hast du Erfahrungen trotz deiner vielen Tätigkeiten für den Kölner Norden?
Man muss jedem Einzelnen mit Respekt begegnen, ob er im Nordwesten ist oder im Süden, vollkommen egal. Man muss nicht nur Ansprechpartner sein, sondern man muss auch versuchen, einigermaßen den Eindruck zu wecken, es tut nicht weh, wenn jemand versucht, mit uns zu reden. Ich bin nicht derjenige, der nicht zuhören kann. Ich habe zwar manchmal Zeitnot, ich meine, das merkt auch der ein oder andere, aber wenn eine Mutter über den Kinderarzt in Chorweiler sagt, Mensch, können Sie nicht mal mit der Versicherung reden? Das ist doch Mist. Ich brauche dieses Medikament. Also die Kinder und die sind ein bisschen störrisch da. Dann kann ich sagen, das kann ich nicht verlangen, aber vielleicht kann ich mal sagen, ich schätze die Expertise. Und auf der anderen Seite sagst du ja, es war gut, dass das Land mit deiner Hilfe, Jochen wollte ich gerade auf dem Hinweis auch GAG, aber insbesondere aus seiner langen wohnungsbaupolitischen Erfahrung und dass wir dann auch es geschafft haben, Bundesmittel bereitzustellen, um eben genau das zu schaffen, was Menschen brauchen, Schutz. Und eben der Schutz vor den Immobilienhaien, die dort überall unterwegs sind, Menschen dann auch ausnehmen. Das bedarf nicht nur des Schutzes in Chorweiler, das ist in Bilderstöckchen, aber ich sage auch in Ehrenfeld. Und an anderer Stelle ist das der Fall. Und von daher bin ich sehr dankbar und das zeigt ja auch nochmal denen, die zuhören, dass das nicht alleine geht. Das muss man zusammen machen und da warst du, da war Jochen, da waren auch die kommunalpolitisch Verantwortlichen vor Ort. Und manchmal ist man natürlich ein bisschen betrübt, wenn das so schnell vergessen wird. Ich will nicht, dass man jetzt sagt, ja, dann wähle ich sie und alles. Aber es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir es geschafft haben. Es war ein hartes Ringen, ein harter Kampf, eine richtige Abwehrschlacht gegenüber denjenigen, die sich dieses Eigentum, dieses auch gesellschaftliche Eigentum für ihre eigenen privaten wirtschaftlichen Interessen zunutze machen wollten.
Hast du ganz konkrete Maßnahmen jetzt, die du unterstützen kannst für den Kölner Norden, wenn die was passiert bei den oder mal anders gefragt, wenn du jetzt viel auf der Straße unterwegs bist, der Straßenwahlkampf ist jetzt angefangen. Wie empfindest du das? Also ich habe Wahlkämpfe erlebt, da wurde man begrüßt freundlich, es gab dann aber auch Wahlkämpfe, wo man bespuckt wurde. Was hast du jetzt für ein Gefühl im Moment?
Naja, beides passiert auch jetzt. Leider hat ja Senna auch in ihrem Wahlkreis erleben müssen, dass sie beim Plakatieren mit freiwilligen Ehrenamtlichen bespuckt worden ist, angegriffen worden ist. Das sind dramatische, auch einschneidende Erfahrungen, die sie als junge Kandidatin auch nimmt. Auf der anderen Seite empfinde ich aber auch große Bereitschaft und auch, ich denke, auch endlich wieder, dass die Leute sagen, jetzt kann ich mal mit dem wieder reden oder sehe den auch mal, der mir sonst irgendwo anders, vielleicht im Fernsehen, was weiß ich, oder im Radio begegnet. Klar, ich bin jetzt schon länger in diesem Wahlkreis, deswegen meine ich vielleicht, der Name ist ja jetzt auch nicht ganz zu vergessen. Mützenich passt ja schön in den...
Mütze kann man sich merken.
Mütze kann man sich merken, Mützenich, auch in das Rheinische. Naja, was begegnet mir? Das hört sich immer so komisch an. Natürlich Angst immer noch über die Pandemie. Sorge über den Arbeitsplatz, Bereitschaft auf jeden Fall, weil es menschengemacht ist, auch zu helfen, auch ganz persönlich zu helfen, das Klima wieder stärker zu schützen, aber auch zu sagen, da muss ich auch sozial mitgenommen werden. Ich muss auch die Voraussetzung dafür haben. Ich brauche Infrastruktur, ich brauche Angebote. Natürlich kann mein Nachbar, der 3.000 Euro vielleicht mehr verdient, sich das besser leisten. Auch das begegnet mir im Wahlkampf. Jetzt gleich im Anschluss fahre ich nach Niel. Da sind Bürgerinnen und Bürger, die setzen sich für eine Fährverbindung. Ja. Jetzt sind wir wieder beim rechts- und linksrheinischen
Rückenschlagen.
Schlagen und ja, das sind die Dinge, die so eine Rolle spielen. Ne?
Gut, jetzt noch mal so ein paar kleine private Sachen. Was für Musik hörst du? Ich habe gehört, du hast Posaune gespielt.
Ja, ich habe Posaune gespielt. Ich bin auf eine Grundschule gekommen, wo dem Rektor wahrscheinlich mehr am Herzen lag, jeden Einzelnen mit einem Musikinstrument auszustatten, als mit einem Bleistift und einem Schulranzen. Und da bin ich schon sehr dankbar, warum mir gerade als doch nicht so großwüchsiger die Posaune zugewiesen wurde, ist mir bis zum Ende schleierhaft gewesen. Also bis zur 6. und 7. Lage kam ich am Anfang nicht. Aber wir sind in den Karnevalsumzügen beim Schul- und Fädelszug immer dabei gewesen. Diesen Platz hatte er sich damals erkämpft. Naja, dann habe ich eben an anderen auch vielleicht Musikgeschmack entwickelt. Einige verstehen ihn nicht. Ich mag gerne den Big Band Jazz und bin schon der Meinung, dass da es auch Solisten sind, die aber trotzdem in Gemeinschaft das Beste zusammen rausholen. Ich mache heute keine Musik, würde mich nie trauen, nochmal dieses Musikinstrument in dem Sinne zu spielen und bin von Nard in die WDR Big Band.
Sehr gut. Ich bin ein bisschen jünger als du, aber nicht so allzu weit. Für mich sind natürlich Stones und Beatles dieser Kampf. Ja. Ich habe mich für die Stones sehr frühzeitig entschieden. Ich weiß nicht, ob du das auch erlebt hast in der Jugendzeit, dass man sich entscheiden musste, welche Richtung man gehen musste. Ja, ja. Heute haben die Menschen ja oder die jungen Leute Vielfalt und viel mehr Möglichkeiten. Mhm. Also hat sich doch eine ganze Menge im Positiven geändert. Mhm. Hast du andere Hobbys? Hast du noch Zeit für Sport? Ich weiß, du fährst nur Fahrrad, aber das ist eigentlich schon Sport. Für mich wäre das schon Sport genug. Machst du sonst noch irgendwas? Zeit, oder?
Nee, leider nicht. Mhm. Und ja, in der Tat, ich fahre viel Fahrrad. Himmel nochmal, vor 3 Tagen bin ich hier in Köln auf der Auffahrt zur Hohenzollernbrücke auch wieder heftigst gestürzt.
Die Fahrradwege
sind auf grünem Untergrund und die Fahrradwege sind teilweise hier wirklich nicht für die Menschen gemacht, zumindest nicht für mich Älteren. Mhm. Aber ich fahre weiter, bin ja auch jetzt hier zum Interview damit gekommen und finde das auch ein schönes Fortbewegungsmittel. Es hilft mir ein bisschen, nicht nur mich zu bewegen, sondern auch nachzudenken. Es gibt Situationen, wo ich leider mittlerweile auf das Fahrrad verzichten muss. Aber dennoch ist das eine der Bewegungsmittel. Ich habe auch wieder Spaziergänge gelernt in Corona-Zeiten. Manche lange Telefonschalter habe ich dadurch überbrückt, dass ich mit Hilfe der Kopfhörer mich auch draußen bewegt habe. Ja. Und auch das tut ganz gut. Und ich muss einfach aufpassen, dass ich nicht auseinandergehe. Ne? Mhm. Einfach.
Die Gefahr sehe ich bei dir nicht.
Ja, aber, gut.
Bei diesem Arbeitsaufwand und bei diesen auch unterschiedlichen Arbeitsorten, und du bist ja in der ganzen Welt, in Deutschland unterwegs, du bist viel in Berlin, hast du Möglichkeiten oder sind die sehr eingeschränkt, einen Freundeskreis überhaupt? Also hast du Freunde außerhalb der Politik? Komische Frage, aber ich stelle sie einfach mal. Gibt es Menschen, mit denen du nicht über Politik redest, sondern über andere Sachen?
Ja.
Gut, das ist nämlich, du musst nicht sagen, wer es ist, aber ich finde das so wichtig, ja, dass man eben neben der Politik auch Leute hat, zu denen man, wie gesagt, Vertrauen hat, ja, oder wo man auch mal kommen kann und sagen kann, also heute geht's mir nicht besonders gut oder mir geht's gut oder so, und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und es freut mich, dass du die Frage so beantwortet hast. Wir sind in diesem Podcast keine aktuelle Nachrichtensendung, oder wir wissen nicht, was morgen und übermorgen passiert, aber was die Menschen heute in der Welt umtreibt und auch in Deutschland, ist Afghanistan. Wir haben ganz am Anfang mal darüber gesprochen, über analytische Sachen, über lange Perspektiven, über falsche Meldungen. Du hast den Irak angeführt. Ist das jetzt so für den Außenstehenden, habe ich das Gefühl, obwohl ich Politiker bin, aber ich fühle mich nicht so informiert über diese Geschichten, dass dort wirklich alle die Informationen entweder nicht hatten, was ich mir kaum vorstellen kann, oder sie nicht weitergegeben haben. Was ist da passiert? Und auf was müssen wir uns einrichten? Was kommt da auf uns zu?
Auf jeden Fall haben wir gemeinsam Fehler gemacht, sowohl in der Regierung als auch im Parlament. Aber auch die Dienste haben nicht das aufklären können und als Rüstzeug mit uns an die Hand gegeben, was, nachdem Trump aus innenpolitischen Gründen damals entschieden hatte, bedingungslos aus Afghanistan sich zurückzuziehen, sozusagen das Feld bereitet hat. Ich meine, wenn ich jemand sage, ich gehe, dann brauche ich nicht mehr zu verhandeln. Ja. Ne? Und das haben natürlich die Taliban komplett ausgenutzt. Und dass es jetzt so schnell gegangen ist, ist eine Fehleinschätzung, die auf jeden Fall der Bearbeitung bedarf. In dieser Stunde, wo wir hier sitzen, tagt gerade das parlamentarische Kontrollgremium, was versucht aufzuklären, was eigentlich entweder an Informationen vorenthalten wurde den Entscheidungsträgern oder was eben nicht bekannt war. Daraus müssen Schlussfolgerungen gezogen werden. Das Problem der Ortskräfte ist jetzt in den letzten Stunden auch nochmal genügend beschrieben worden, wo auch bürokratische Hürden durch politische Entscheidungen nicht verändert worden sind, obwohl man das hätte tun können. Zurzeit versuchen wir alles dafür, Menschen aus Kabul, vorsichtig gesagt, an anderer Stelle mit ihnen Kontakt zu haben, um sie eventuell über andere Wege auch rauszuholen. Das betrifft nicht nur Ortskräfte, sondern das betrifft auch Frauenrechtlerinnen, Menschenrechtsanwälte etc. Und dafür müssen wir arbeiten und aber auch, und das ist jetzt wieder meine Aufgabe, Rechtssicherheit dafür herzustellen. Das kann schnell beklagt werden, wenn Bundeswehrsoldaten sich in Gefahr begeben vor Ort, die das absichern. Das wird schwer. Was ergibt sich daraus? Naja, ich meine, ich glaube, dass wir vielleicht in 10 Jahren ein Bild in Geschichtsbüchern an den Schulen wiedersehen, wo der chinesische Außenminister einen Taliban-Führer vor einigen Tagen empfangen hat und damit dokumentiert hat, wer in Zukunft die internationale Politik mitprägen wird. China hat den Taliban die Freiheiten eingeräumt, auch das so zu tun, wie sie es getan haben. Und ich kann nur hoffen, und solange ich das kann, werde ich mit dafür arbeiten, dass diese Umbruchssituation, die wir in der Geschichte der Welt schon so oft erlebt haben, wenn eine Macht die andere auf der internationalen Bühne ablöst, dass sie so gut wie möglich nicht die ganze Welt in Flammen setzt. Und das ist zwar jetzt pathetisch geklungen, aber ich will es einfach mal deutlich machen. Wir leben in Zeiten, Ob sie mehr in Unordnung sind als andere, weiß ich nicht, aber die durchaus mit dazu führen könnten, dass wir oft noch leider genug schreckliche Bilder sehen, aber sie dürfen nicht in einem Großkonflikt am Ende untergehen.
Danke dafür. Dafür brauchen wir Menschen wie dich, Rolf. Das sage ich sehr bewusst. Nicht nur aus dem, was du jetzt in den letzten 30 Minuten hier erzählt hast, sondern so, wie ich dich wahrgenommen habe. Und wieder zurückzukommen auf den 26. September. Und da ist es auch wichtig, dass wir in Deutschland Politiker und Politikerinnen haben, die wissen, was sie tun, die auf die wir uns verlassen können als Gesellschaft, die genau diesen Weitblick haben, die auch eine Strategie haben. Deswegen wünsche ich mir ganz persönlich, dass du weiterhin meinen oder unseren gemeinsamen Wahlkreis vertreten darfst als direkt gewählter Abgeordneter. Du wirst auf jeden Fall im Bundestag eine Rolle spielen, aber es wäre ein wichtiges Signal auch der Menschen, dass Rolf Mütze nicht dann zum dritten oder vierten Mal jetzt.
Das wäre dann schon zum fünften.
Zum fünften Mal, Entschuldigung, guck mal, so lange
ist es. Ja, alles gut,
nicht schlimm. Also schon Tradition. Ja. Also nein, aber das ist mir sehr wichtig und ich will jetzt nicht irgendwie eine Wahlbeeinflussung machen, aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass sich Menschen ein Bild über einen Politiker machen können und da haben wir vielleicht ein bisschen zu beigetragen. Ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt hier und hast dich nicht irgendwie schlecht gefühlt, sondern ich versuche mit meinen Gästen immer ein Klima herzustellen, wo vor allen Dingen ihr die Gäste reden können und das hat, glaube ich, bei dir ganz gut geklappt. Ich freue mich, dass du heute hier warst. Ich wünsche mir eine hohe Wahlbeteiligung, speziell auch im Kölner Norden. Ich wünsche mir, dass die beiden Kreuze an der richtigen Stelle und dass du weiterhin in deiner sehr ruhigen, sachlichen Art die Möglichkeit hast, die Politik in Deutschland mitzubestimmen. Vielen Dank dafür, Rolf.
Ganz herzlichen Dank, Andreas, für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
Gut.
Hab mich wohlgefühlt.
Schön, danke.
Danke.